Ja, sehr herzlich willkommen zu unserer Zukunft zur Mobilität. Die Herausforderung ist, dass wir jetzt 5 Speaker haben und deshalb die zeitliche Disziplin der Herausforderung ist. Als Zukunftsspeakerin begrüße ich recht herzlich Frau Dr. Astrid Köhlinen. Sagen Sie, kommt vom Rambol Management Consulting und ist dort Direktorin für den Bereich Politikberatung und Evaluation. Wir freuen uns auf Ihren Input.
Ja, ganz herzlichen Dank. Gutes Leben im ländlichen Raum. Wir haben den ganzen Tag schon sehr, sehr interessante Reflexionen dazu gehört und das letzte Thema heute, Mobilität, glaube ich, fasst vieles zusammen von dem, was wir an der einen oder anderen Stelle schon gehört haben. Es geht in jedem Fall um den Menschen und um die Herausforderung, alles das, was wir jetzt hier einmal so abgebildet haben, diesen wunderschönen Kreis, die Vielfalt, die Kleinteiligkeit miteinander in Einklang zu bringen und zum Wirken zu bringen. Und das erfordert nach unserer Einschätzung vor allem das Verstehen dieser komplexen Zusammenhänge und der Einflussfaktoren, warum funktioniert etwas und warum vielleicht auch nicht. Und es braucht ganz, ganz stark den Blick auf den Menschen und seine unterschiedlichen Bedürfnisse. Wir haben das da unten damit darstellen wollen, dass wir jetzt, und wir glauben auch, das bleibt so für die Zukunft vielleicht etwas abgewandelt, aber auf jeden Fall wird es weiterhin unterschiedliche Menschen geben. Einige, die vielleicht mobilitätseingeschränkt sind und andere, die total fit sind mit der Technik, das war sehr inspirierend, ihren Fantasien oder ihren Fantasien zu folgen. Vielleicht sind nicht alle so technikaffin und so werden wir auch weiterhin Leute haben, die aller Voraussicht nach auf ganz herkömmliche Weise gerne von einem Ort zum anderen wollen. Ich selber werde 2045, 73 sein, mindestens, also Mitte 70. Und ich habe mich selber gefragt, was sind denn meine Mobilitätsanforderungen in diesem Jahr? Ich denke, dass ich weiterhin jederzeit und überall mobil sein möchte und ich wünsche mir passgenau so Mobilitätsangebot. Ich möchte darauf zugreifen und dafür muss es mir zugänglich sein, es muss flexibel sein, es muss, weil ich glaube ich so wie viele andere Menschen auch bequem bin, bequem und komfortabel und erreichbar sein und ich möchte natürlich auch, dass es preisgünstig ist. Nicht kostenlos, aber preisgünstig. Und ich habe ein eigenes Auto, aber das ist mir nicht so wichtig, jetzt schon nicht und ich glaube erst in der Zeit schon gar nicht mehr. Denn wie heute fahre ich gerne mit dem öffentlichen Nah- und dem öffentlichen Verkehr und ich nutze sehr, sehr selbstverständlich schon alle möglichen digitalen Tools. Das Smartphone ist mein ständiger Begleiter für berufliche und auch für private Zwecke. Und mir ist jetzt schon eine Umweltverträglichkeit wichtig dessen, was ich tue und auch mich nicht bewege. Aber ich denke, das wird in diesen Jahren, die vor uns liegen, noch an Bewusstsein stärker werden. Das ist mein Bedürfnis, das sind meine Bedürfnisse und meine Anforderungen. Aber ich habe mich auch gefragt, wie wird denn aller Voraussicht nach das Mobilitätsangebot, was ich dann vorfinde hier in Schleswig-Holstein, aber vielleicht auch anderswo im Jahr 2045 aussehen. Ganz sicher, und dafür ist heute, oder davon ist heute schon viel gesprochen worden, wird es sehr viel stärker von digitalen und technologischen Angeboten und Veränderungen geprägt sein. Und zwar zum einen sicherlich auch was Antriebe angeht, neue Formen, vielleicht auch umweltverträglichere Formen. Aber wir werden auch multifunktionale Angebote haben und wir werden auch ganz viel von der Sharing Economy profitieren können. Wir haben ganz sicher, und das fand ich ganz, ganz toll, hier so viele praktische Beispiele auch zu sehen in diesen Talks ist oder in den Diskussionsrunden ist viel davon auch erzählt worden, was es auf der kommunalen Ebene, also kleinteilig projektbezogen, an interessanten Entwicklungen gibt. Rufbusse, schon jetzt autonome Busse und Bahnen, die weitergedacht werden, Cadillacs, also alles das, was tatsächlich auch ganz interessante neue Formen von Mobilitätsangeboten darstellt. Was wir ganz sicher 2045 brauchen, um damit klarzukommen, ist eine gemeinsame Verzahnung dessen, also sozusagen eine One-Stop-Shop-Mobility-Lösung. Das heißt, tatsächlich das zusammenzufassen auch unter so einem von Apps zum Beispiel, damit man sich durch diesen komplexen, dieses komplexe System zurechtfindet. Also Mensch, Umwelt, Technologie wird aus meiner Sicht ein sehr dynamisches System bleiben und sich verstärken auch in den Prozessen, die im Einzelnen heute Morgen auch schon diskutiert, weiterhin wirken. Also es ist, wie Sie im Manifest gesagt haben, mit Sicherheit eine kleine Revolution, die Mobilität prägen wird. Im ländlichen Raum, davon ist heute auch viel gesprochen worden, wir haben in der Zwischenzeit schon mal weiterhin, ich habe vergessen, Sie da mitzunehmen. Also hier noch einmal illustriert, genau, wenn Sie da stehen bleiben. Wie wir denken, dass sich in Schleswig-Holstein die Strukturen verändern. Es ist viel heute schon darüber gesagt worden. Wir haben jetzt immer noch die klassischen Strukturen, wir haben die Dörfer, wir haben zentrale Orte, wir haben Zentren und die Mobilitätsachsen sind in gewisser Weise noch etwas undifferenziert, weil wir viele Linien uns gerade auch mit ÖPNV am liebsten gerne überall hin und in bester Art und Weise und Qualität noch senden wollen. Wir denken, dass im Jahr 2045 es notwendig sein wird, wegen einer schrumpfenden Bevölkerungszahl, der im größeren Alter der Leute zwar auch ihrer besseren Fitness, wie wir vorhin auch gehört haben, erwarten wir das, aber dass es auf jeden Fall auch notwendig ist, dass wir stärker diese gegebenen Strukturen auflösen und Achsen finden. Also zentrale Achsen, auf denen sich die wichtigsten Verkehrsträger bewegen und von dort aus in mehreren Ebenen gestaffelt, dann das, was zwischen diesen einzelnen, vielleicht noch ein bisschen aufgelösten räumlichen Strukturen und den Menschen dort sich bewegt. Wenn Sie gerne weitermachen. Insofern ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, was Sie im Manifest festgestellt haben und als zentrale Forderung auch gemacht haben, es müssen tatsächlich neue Formen und Dienstleistungen in einem Mix, und das ist für uns entscheidend, dass es ein Mix sein sollte, gefunden werden. Und wir finden es sehr, sehr, sehr wichtig, an erster Stelle das Erfordernis dieser Lösungen daran festzumachen, dass es wirklich bedarfsgerechte Lösungen sind. Und bedarfsgerecht heißt auch barrierefrei, nicht nur im räumlichen Sinne barrierefrei, sondern auch, dass man eben verknüpft, verkoppelt und den Zugang für alle Gruppen, vor allem dann auch für ältere Leute und andere mobilitätseingeschränkte Personen einfach gestaltet. Und das Ganze muss sich aber auch wirtschaftlich, es muss wirtschaftlich sein. Ich denke, in der Diskussion sollten wir das auch nochmal aufgreifen, weil natürlich es sehr, sehr viele idealistische Lösungen auch geben kann, aber der Realitätscheck ist wichtig. Was schlagen wir vor, denn, wenn Sie weiter klicken? Wir haben im Jahr 2016 für das Ministerium in Schleswig-Holstein ein Mobilitätsgutachten, das sich mit diesen Zukunftsherausforderungen beschäftigt, gearbeitet und ist dazu sehr, sehr vielen interessanten Entwicklungen auch nochmal und haben sie zusammen haben sie gefunden, auch hier in Schleswig-Holstein und natürlich mit dem Blick auch auf andere Regionen. Und da haben sie zusammengeführt, weil wir denken, es ist das Vordringliche, dass wir das, was da ist, in ein strategisches Konzept bringen und zum Beispiel auch mehrere Ebenen denken, auf denen wir unterschiedliche Aktivitäten zusammenführen und sie tatsächlich auch Unternutzung digitaler Möglichkeiten, neuer Werteansprüche auch der Menschen. Also ich möchte nicht nur unbedingt etwas besitzen, ich kann es auch teilen, aber ich möchte es nutzen. Und auch der neuen Möglichkeiten, über die wir heute auch schon gesprochen haben, mit einem Theodia, der neuen Intelligenz, digitaler Intelligenz, hier auch neue Lösungen zusammenführen. Unser Plädoyer wäre deswegen, und das dann hier auch als Startpunkt vielleicht für die Diskussion, dass wir es ganz, ganz wichtig finden, und zwar heute schon, dass wir vernetzter denken und dass wir kooperativer agieren. Und das sollte also tatsächlich alle Ebenen betreffen. Wir brauchen diese innovativen und diese umweltfreundlichen und diese bedarfsgerechten Dienstleistungen. Wir brauchen sie vor allem, indem wir vernetzt denken, planen und agieren und indem wir kooperativ wirklich in die Umsetzung gehen. Und wir sind der Meinung, es ist notwendig, die Zukunft jetzt schon zu gestalten und uns da auch schrittweise nach vorne zu bewegen, weil zurück zum allerersten Bild, es ist wahnsinnig komplex und man kann vor dieser Komplexität auch kapitulieren. Wir sind der Meinung, kleine Schritte, aber strategisch durchdacht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Köhnen. Sie haben schon ein Stichwort genannt in Ihrem Input, und zwar Sie haben gesprochen von Barrierefreiheit im Mobilitätsmix. Und dazu haben wir die nächste Mentimeter-Frage. Okay, und während sich das aufbaut und Sie noch Ihr Votum abgeben, darf ich schon den nächsten Redner bitten, und zwar Herrn Uwe Schreier. Er ist Vorsitzender der Grünen-Fraktion und stellvertretender Landrat und im Kreistag von Nordfriesland vertreten und in den Zukunftswerkstätten, die wir im Projekt schon haben, auch immer ein reger Mitstreiter gewesen und Bekannte für das Projekt Hufbus.
Schon wieder Nordfriesland, aber diesmal nicht Halligen. Wir haben auch ein ganz großes Festland. Und dafür sind wir als Kreis ja zuständig, dort den öffentlichen Nahverkehr zu organisieren. Das ist unsere Verantwortung. So, wir haben 2014 überlegt, also dass da zweimal am Tag große Busse, heiße Luft durch die Gegend fahren, ist suboptimal. Das ist uns da schon bewusst geworden. Da wir sowieso ausschreiben mussten, also EU-Recht, haben wir überlegt, das wollen wir ganz grundlegend ändern. Wie machen wir das am besten? Wir sind dann durch halb Deutschland gefahren, haben uns das angeguckt, sind fündig geworden in Sachsen-Anhalt, Altmarkkreis, Salzwedel. Die haben ein flächendeckendes Hufbussystem, wo der Hufbus alle 2 Stunden fährt. Er fährt auf einer festen Route, hat auch im Prinzip feste Zeiten, man muss 2 Stunden vorher anrufen. Und dieses System, das haben die 2008 eingeführt, da gibt es also schon reichlich Erfahrung. Das hat dazu geführt, dass sie vor 2008 4.000 Beförderungsfälle hatten und nach 2008, nach einigen Jahren, 80.000. Das hat uns beeindruckt. Da haben wir gesagt, das könnte für uns auch passen. Die haben sogar noch mal halb so viel Bevölkerung wie wir. Und insofern dachten wir, also das kann bei uns eigentlich nur gut gehen. Wir haben dann erst die Verordnung, dann die Politik überzeugt und haben einstimmige Beschlüsse gefasst, dass wir das bei uns einführen wollen. Man kann, das ist so kalkuliert, dass man aus der Fläche, wir sind dann ländlich strukturierter Kreis, zum Zentralort kommen kann und da auch zu den höherwertigen Verkehrsanbindungen. Wir haben auch ehrenamtliches Engagement bei uns im Kreis. Das finden wir auch gut. Wir haben einen guten Bürgerbus oben in Nadelhund. Wenn das gemacht würde, flächendeckend, hätten wir auch nichts dagegen. Also wir haben diesen Bürgerbus integriert. Es ist bei uns jetzt soweit, dass wir die Ausschreibung gerade hinter uns gebracht haben. Und wir haben nur noch die Zahlen, das wird gerade ausgewertet, aber ich habe positive Rauchzeichen aus der Verwaltung, dass mehr als ein Anbieter da war und dass die 2 Millionen Mehrkosten, die wir uns gesetzt hatten, dass die weit unterschritten worden sind. Wir haben ein Pilotprojekt auf Eiderstedt durchgeführt seit April, haben da sehr gute Erfahrungen, wir haben schon 2500 Leute befördert, 3/4 sind ältere, aber auch viele jüngere, wo Mama Taxi und Sportverein und solche Sachen und Schul-AGs eingespart werden können. 3 bis 4 Leute pro Fahrt sind wir auch schon ganz zufrieden. Und es ist durchaus nicht so, dass bei unserem System, das wird ja von Verkehrsbetrieben professionell durchgeführt, wir haben also auch Arbeitsplätze, die wir dadurch erhalten bei uns im Kreis, es ist nicht so, dass das Ehrenamt keine Rolle spielt. Es wird scheitern, das haben wir in Eiderstedt gemerkt, wenn man es nur den Verkehrsbetrieben überlässt. Das Ehrenamt muss dafür sorgen, dass die Leute die erste Hürde überwinden und zum ersten Mal mit dem Bus mitfahren. Wenn sie einmal drin waren, dann fahren sie auch wieder mit. Wir haben also ganz viele Dauerkunden da. Und wir haben also 18 Hufbusgebiete, wir haben es also flächendeckend. Die Ausschreibung ist für 10 Jahre. Und Wir haben dann noch Hufbus Plus, das wurde irgendwo formuliert. Es geht also nicht nur um Mobilität, sondern wir legen einen ganz großen Schwerpunkt auf soziale Teilhabe, legen an die Strecke des Hufbusses Veranstaltungen, wo Ältere vor allen Dingen gerne hinwollen und versuchen, das zu kombinieren. Das zweite Plus ist, dass wir uns ganz dringend wünschen zur Optimierung, dass eine App gebildet wird, entwickelt wird, wo man gucken kann, welche Verkehrsmittel sind möglich, dass man die Fahrkarten kaufen kann und auch bezahlen kann und dass man auch sehen kann über GPS, wo der Bus gerade ist, dass man nicht warten muss. Das Erste mit der sozialen Teilhabe, das kriegen wir selbst hin. Aber die zweite Geschichte, da brauchen wir Frau Cordes dazu, und die hat auch schon mal gesagt, sie wird uns helfen dabei, dass wir das zurechtkriegen. Das ist also jetzt relativ analog in hier und jetzt, was wir vorhaben, für 10 Jahre geplant. Und das kann man dann, glaube ich, weiterentwickeln. Also wenn diese App da ist, das ist sowieso sinnvoll. Oder autonome Busse hineinbringen kann man dann auch, wenn es denn unbedingt sein muss und die Busfahrer arbeitslos werden wollen. Und auch Haustürabholung wäre noch eine Steigerung, die vielleicht dann bis 2045 gemacht wird.
Okay, vielen herzlichen Dank, Herr Schwan. Und bevor jetzt Frau Cordes zu Wort kommt, aber haben wir vorher noch Herrn Jörg Bülow, und Herr Bülow ist Geschäftsführer des Vorstands, Mitglied des Gemeindetages, und bitteschön, Herr Bülow.
Ja, vielen Dank, moin moin. Ich weiß also nicht, was 2045 ist. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass ich 77 bin und wie das ist. Aber ich kann versuchen zu beschreiben, was sich auf kommunaler Ebene im Moment abspielt und was die Strategien sind, mit denen man versucht, sich diese Themen zu nähern. Und wenn ich in das Heft reingeguckt habe, das lila Heft, das ja hier wesentlich in die Leitlinien beschreibt, dann ist mir zunächst wichtig, dass, glaube ich, die beiden Themen, die ich dort für Mobilität hervorgehoben gesehen habe, auch tatsächlich die richtigen Aufgaben beschreibt. Das eine ist das Thema Barrierefreiheit. Da haben wir ja auch insbesondere gesetzliche Vorgaben, die wir in einigen Bereichen bis zum Jahr 2022 umzusetzen haben. Da haben wir allerdings auch das große Problem, so richtig gegenfinanziert ist das noch nicht. Und einen richtigen Plan, wie wir das tatsächlich erreichen können, sowohl für die Fahrzeuge als auch für die Haltestellen, haben wir längst nicht in allen Bereichen. Wir arbeiten aber im Moment ja auch gemeinsam mit der NASH an Leitfragen und ähnlichen Dingen, um sich dem Thema zu nähern. Das zweite, aber das wichtige Aussage ist, dort habe ich den Begriff Mobilitätssteigerung gefunden. Und dass der Begriff da drin ist, ist gar nicht selbstverständlich, denn ich kann mich noch an eine Diskussion mit der Landesregierung vor etwa 2 Jahren erinnern. Da ging man davon aus, dass die Mobilität, auch die individuelle Mobilität, zurückgehen wird in nächster Zeit. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Was wir beobachten, sowohl bei den jungen Leuten als auch bei den älteren Leuten, Familien, ist hier eine Steigerung in der Mobilität. Also Stichwort Mama-Taxi spielt hier schon eine Rolle, das erleben wir gerade privat auch. Erwerbstätigkeit von Frauen wird noch weiter zunehmen. Wir haben Landesteile in Schleswig-Holstein, in denen sie noch sehr unterdurchschnittlich ist. Und das heißt letztendlich auch Mobilität, und Ältere werden auch aktiver. Also Mobilitätssteigerung, ich will nur darauf hinweisen, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt in der Politik auch Annahmen, die in eine andere Richtung wirken. Ich glaube aber nicht daran. Was im Moment in ganz vielen Gemeinden und teilweise auch unterstützt und mit angetrieben von den Kreisen passiert, ist, glaube ich, genau das. Man versucht unter dem Stichwort Mobilität organisieren und nicht nur ÖPNV organisieren, das, was der klassische ÖPNV bieten kann, zu ergänzen, neue Formen zu schaffen der Mobilität. Und ich glaube, man kann die Strategien, die dem zugrunde liegen, auf 4 Stichworte zusammenfassen, die da eine wichtige Rolle spielen. Nämlich erstens Flexibilisierung und Vielfältigkeit. Es geht um ganz unterschiedliche Ideen und Angebote, die man neu gestalten wird, und es geht darum, die bestehenden Verkehre flexibler anbieten zu können. Bedarfsgerecht auch. Die viel schöne Stichwort Stadt heiße Luft herumfahren, nur dort fahren, wo es auch wirklich gebraucht wird. Das zweite Stichwort ist Eigeninitiative. Viele neue Mobilitätsformen, die jetzt erprobt und angewendet werden, setzen darauf, Bürgerfahren für Bürger, sage ich jetzt mal so, man organisiert sich auch ein Stück weit selbst. Das dritte Stichwort ist Digitalisierung, spielt eben hier schon ein Stichwort App eine Rolle. Also es werden sich gewaltige Möglichkeiten durch Digitalisierung ergeben, Verkehre bedarfsgerechter, flexibler, völlig neu zu organisieren. Und das vierte Stichwort ist Nachhaltigkeit, also in ganz vielen Fällen sind die Strategien, Maßnahmen verbunden mit dem Thema Elektrofahrzeuge, Elektrofahrräder das heißt CO2-Reduktion im Wesentlichen. Um ein paar Stichworte zu nennen, Bürgerbusse gründen sich im Land wieder neu, gab es früher auch schon mal keine komplett neue Idee, sind auch schon mal welche verschwunden. Wir müssen, glaube ich, dahin kommen, dass wir noch zielgerichtete Unterstützungsangebote in Schleswig-Holstein schaffen, um Bürgerbusinitiativen über die schwierigen Hürden hinwegzuhelfen, die sich eben rechtlich und finanziell immer wieder auftun. Das hat auch sehr viel mit Hilfe zur Selbsthilfe, also Eigeninitiative zu tun, denn viele Bürgerbusse setzen ja darauf, dass Leute, die das eben nicht professionell machen, herumfahren. Wir haben Mitfahrbänke als ein nächstes Instrument, auch eine ganz einfache Sache, das ist ja eigentlich nur eine Veränderung des Anhalterprinzips sozusagen, aber wird im Moment in ganz vielen Dörfern neu erprobt und soll einfach eine Möglichkeit bieten, eben ohne ÖPNV stärker Mobilität zu organisieren. Das Thema Stärkung des Radverkehrs spielt eine wesentliche Rolle, jedenfalls in eher städtischen Bereichen und dort, wo ich schon Verkehrsanknüpfungspunkte habe. Sehr interessant als Projekt zum Beispiel die Mobilitätsdrehscheibe, die man in Büchen gebaut hat, also im Südosten des Landes, ganz wichtiger Bahnhaltepunkt, auch mit der Anbindung nach Hamburg rein. Dort hat man alles Mögliche am Bahnhof sehr umfangreich umgebaut, aber hat vor allem gezielt darauf geachtet, dass man so eine abschließbare Tagstation gebaut hat, Steckdosen für Pedelecs sollten da, glaube ich, auch stehen, wenn sie da schon nicht sind, und ähnliche Dinge. Also Stärkung des Radverkehrs ist ein wichtiger Bestandteil des Ganzen, um ein paar Ideen eben aufzuzeigen. Und dann gibt es im Moment jedenfalls ein Amt, das ich kenne, das probt jetzt ganz gezielt und macht sich daran, eine Mobilitäts-App für das ganze Amtsgebiet zu beschaffen und zu konzipieren, um eben unter dem Stichwort Mobilitätsangebote durch Digitalisierung optimieren, eine bedarfsgerechte Kombination verschiedener vorhandener Angebote hinzubekommen. Und das wird kein Einzelfall bleiben, die sind jetzt da Piloten und wenn das gut gelingt, dann werden sich ganz viele andere anschließen und das auch nutzen. Also soll zeigen, es gibt ganz verschiedene Ansätze. Einige sind durchaus neue Ideen, einige nutzen neue Technologien. In anderen geht es auch darum, sehr alte Ideen in ein neues Kleid zu bringen und in ein neues Leben einzuhauchen. Und all das läuft letztendlich darauf hinaus, zusätzlich Angebote zu schaffen für die Menschen. Also Mobilität ist Begegnung, das ist für mich immer ein wichtiges Stichwort. Ich glaube nicht, dass wir eine gute Gesellschaft haben werden, wenn jeder nur noch zu Hause sitzt und sich alles nach Hause kommen lässt. Das spielt in der vorherigen Diskussion kurz als Stichwort eine Rolle. War mir aufgefallen, das geht jetzt ja schon in vielen Bereichen. Über Amazon kann ich mir so ziemlich alles bereits nach Hause kommen lassen, aber ich sehe niemanden mehr, ich treffe niemanden mehr. Und am Ende werde ich doch ein paar Dinge haben, die ich auf die Weise eben nicht mehr nach Hause kommen lassen kann. Und dann brauche ich wieder Mobilität und dieses aktive Leben für die Menschen bei mir aufgeschaltet.
Vielen Dank, Herr Bühler. Als nächstes ist Frau Petra Kordes dran. Und zwar Frau Petra Kordes ist Bereichsleiterin Verkehrsplanung beim Nahverkehrsverbund.
Draufdrücken? Ja, vielen Dank.
Ich glaube, wir müssen was anderes nennen.
Erste technische Hürde gemeistert. Vielen Dank und guten Tag auch von mir. Wir sollen heute ein Bild von 2045 zeichnen und ich hatte jetzt ein bisschen Vorlauf, weil ich schon ein bisschen gucken konnte, was andere gemacht haben. Das ist jetzt unser Vorteil oder auch unser Nachteil. Und würde mir wünschen, wenn ich da mit Mitte 70 hoffentlich nicht mehr arbeiten muss, dass ich folgende Reaktion bekomme, wenn ich erzähle, was ich während meiner Arbeitszeit gemacht habe, nämlich mich um den ÖPNV zu kümmern und ihn weiterzuentwickeln, dass ich mal eine positive Resonanz bekomme und mir gesagt wird, ÖPNV finde ich total super, nutze ich schon seit Jahren und ich habe gar kein eigenes Auto mehr. Sie können sich vorstellen, wie es heute ist, wenn ich bei einer Feier bin und erzähle, was ich mache. Da bekomme ich viele Geschichten von Leuten, die mit dem Zug gefahren sind, gestrandet sind, wo es nicht weitergeht und wo eine Verbindung nicht gut ist oder wo der Bus direkt unterm Schlafzimmerfenster hält und das möchte man auch nicht. Ich möchte gerne bis 2045 dazu beitragen, dass der öffentliche Verkehr ein besseres Image bekommt. Und ich glaube, es ist im Moment die richtige Zeit und es wächst eine Generation heran, dass man das erreichen kann. Aber das können wir nicht alleine, also wir nicht als Verbund, auch nicht mit den Kollegen der Aufgabenträger, also Kreise, kreisfreien Städte, die für öffentlichen Verkehr per Gesetz zuständig sind, sondern dafür brauchen wir Sie alle. Also dafür muss, da muss jeder dran sich beteiligen. Vorhin fiel schon ab und zu mein Name, immer in dem Zusammenhang, wenn es um gesetzliche Vorgaben ging. Sie merken, also das ist sehr gesetzlich geregelt. Der ÖPNV ist eine, das finde ich schon einen blöden Begriff, ist eine Daseinsvorsorge, eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Ich finde, das hat so ein bisschen so ein Geschmäckle. Das hört sich so an wie, und das kam vorhin auch in einer Diskussion in der Runde raus, wenn man kein Auto mehr hat oder wenn man sich kein zweites mehr leisten kann, so ist langläufig, oder die Frau das Auto nicht mehr hat, dann fährt sie mit dem ÖPNV, aber auch nur dann. Das muss anders werden im Kopf. Ich fahre mit dem ÖPNV, weil er gut ist, weil die Qualität gut ist und weil ich ihn bewusst nutzen möchte. Diesen Wandel möchte ich gerne erreichen und da arbeite ich mit meinen Kollegen schon seit längerer Zeit daran. Es ist uns in vielen Bereichen auch schon gelungen. Im ländlichen Bereich, das ist Tatsache, ist es eine Herausforderung, weil sie natürlich bei endlichem Geld immer schauen müssen, dass sie mit dem Geld, was sie zur Verfügung haben, dann maximal Nutzen rausziehen. Das ist nun der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Aber auch da kann man ja mal anders denken. Warum muss es so sein, dass es ein Geld gibt und man muss abschichten, man muss Prioritäten setzen, wo man öffentliche Verkehrssysteme einsetzt? Warum kann es nicht sein, dass es selbstverständlich ist, dass eine Gemeinde sagt, klar, gebe ich auch was in den öffentlichen Verkehr rein? Das ist wichtig für mich als Region oder eine andere Institution. Das wird noch ein langer Weg sein, weil ÖPNV ist jetzt auch in der Generation, die jetzt gerade auch im Arbeitsleben steht, so ein bisschen was so das Stiefkind. Das bricht jetzt ein bisschen auf. Wir merken das in der Firma selber. Wir sind 35 Leute, da sind auch unterschiedliche Altersstrukturen. Und meine etwas jüngeren Kollegen, die gehen da ganz anders mit um. Ne? Die haben natürlich alle Apps und suchen sich ihre Mobilitätskette und da ist ÖPNV immer ein Bestandteil oder auch mal nicht, wenn es die Lebenssituation gerade erfordert, ein anderes Verkehrsmittel zu nutzen. Man muss ja nicht entweder oder, sondern im besten Falle kombiniert. Was wir aus meiner Sicht brauchen, um diesen Wandel zu erreichen, um auch in die Situation zu kommen, richtig gestalten zu können und nicht nur zu verwalten, was heute oftmals passieren muss, wegen der begrenzten Mittel, wir müssen den ÖPNV bekannter machen. Und die befähigen, die darüber entscheiden in den Regionen, Mobilitätsangebote neu zu konzipieren, auch in die Lage zu versetzen, zu erkennen und zu verstehen, was sie heute schon an öffentlichem Verkehr haben. Also wir müssen aufklären, wir müssen informieren, wir müssen den ÖPNV erstmal in die Köpfe bringen, das, was da ist, also den Grundstock hier. Wir müssen die Qualität steigern. Vorhin war auch jetzt angereizt, wahrscheinlich auch durch die letzten Pressemeldungen, so kostenloser ÖPNV, so der Begriff. Hört sich erstmal super an, ich kriege was kostenlos, aber wenn was gut ist, warum soll ich denn nicht für bezahlen? Da würden Sie auch nie auf die Idee kommen, im Laden irgendwas kostenlos haben zu wollen. Und wenn es eine gute Qualität hat, dann bin ich doch auch bereit, ein gutes Geld dafür zu bezahlen. Und der ÖPNV ist auch nicht kostenlos, sondern er ist vielleicht fahrscheinlos, aber das ist ein anderes Thema. Wenn Sie keinen Fahrschein brauchen, anderen Zugang zu finden, da können wir drüber reden, dass wir Ihnen das erleichtern, einzusteigen und den Fahrschein nicht mehr erwerben zu müssen. Aber die Kosten fallen trotzdem an und die sind recht hoch. Das hat ein bisschen was damit zu tun, den Wert auch zu erkennen, ÖPNV. Und zu allerletzt, ich glaube, ein Schlüssel dazu, das zu erreichen, ist auch, dass wir die Strukturen nochmal überdenken, wie heute das ganze System organisiert ist. Also nicht nur ÖPNV, sondern insgesamt Mobilität an sich. Und dazu gehört, wie ist es organisiert, wer kümmert sich um was, wie gehen Planungsschritte vor. Das geht so ein bisschen in das, was Frau Können auch schon sagte. Wir müssen bei einer Planung, bei einer Regionalplanung, müssen wir dieses Thema immer mitdenken. Ich habe das Gefühl, das ist immer noch so am Ende, man hat eine tolle Idee, ach ja, irgendwie müssen die Leute auch hinkommen und dann ist ÖPNV so das Letzte in der Kette. Und das muss anders werden. Also ein bisschen mehr Bewusstsein darüber und aufklären und ausprobieren.
Vielen Dank, Frau Gottes. last but not least ist Herr Peter Schröder, Landrat vom Kreis Segeberg, für diese Runde dran.
Ja. Ja, vielen Dank. Mir fällt es natürlich jetzt ein bisschen schwer, nicht alles zu wiederholen, was schon gesagt worden ist. Das ist der Nachteil, wenn man spät drankommt. Wir haben nicht mal eine Küste, geschweige denn Halligen, aber natürlich trotzdem mit ÖPNV ganz intensiv zu tun. Und bei uns im Kreis ist ja durchaus auch eine unterschiedliche Struktur. Es gibt einmal den Bereich sehr verstädtert, Norderstedt, direkt an der Stadtgrenze Hamburg. Da merkt man teilweise gar nicht, dass man aus Hamburg schon raus ist. Und das zieht sich an der A7 hoch. Und dann haben wir natürlich den Nordostteil des Kreises, wo es deutlich ländlicher wird, Richtung Plöner See. Und wo sich natürlich für Mobilität insgesamt, ich bin noch gar nicht beim ÖPNV, ganz andere Voraussetzungen stellen. Der Westteil des Kreises ist, glaube ich, mit ÖPNV sehr gut. Wir sind im Bereich des HVV sehr gut erschlossen, gar keine Frage. Sowohl mit Schienenpersonennahverkehr als auch mit öffentlichen Bussen. Aber im Ostteil ist natürlich nur ein stark eingeschränktes Netz auf den großen oder größeren Bereichen vorhanden. Und da komme ich jetzt in die Bereiche, die Herr Schwalm auch geschildert hat, versuchen wir natürlich vor Ort und auch vielfach in gemeindlicher Initiative Wege zu finden. Das sind die Anrufsammeltaxis, die hier schon angesprochen worden sind, die mal in Schädischer, mal mit kreislicher Zubeschlussung funktionieren. Das sind Bürgerbusse und. Was wir jetzt ganz neu haben, und das insofern kann ich da Herrn Bülow gleich sagen, das können Sie bei uns abkaufen. Nee, kriegen Sie sogar für günstiges Geld. Wir haben gerade ein Mitnahmefahrnetz ins Netz gestellt, als Lauf gebracht, mit EU-Mitteln gefördert. Also wir haben so eine Mobilitäts-App gerade programmieren lassen, die jetzt ganz aktiv in das praktische Geschäft geht. Also bei mir läuft das unter der Überschrift Fremden 2.0. Früher hat man sich an die Straße gestellt, den Daumen rausgehalten und darauf gehofft, dass einer mitnimmt. Jetzt gucke ich auf die App und kann sagen, ich will am Donnerstag von Glasau zum Markt nach Segeberg, das ist Quatsch, Mittwoch muss ich das machen, Donnerstag ist kein Markt, und kann jemanden fragen oder darauf hoffen, dass mich jemand mitnimmt. Denn wir alle kennen die Erfahrung, in dem Pkw, in dem ich rumfahre, sind meistens 3 Plätze frei. Also kann ich doch jemanden mitnehmen. Das kann ich regelmäßig machen, das kann ich mal machen. Ich kann mal selber jemanden mitnehmen oder ich kann mich mitnehmen lassen. Das sind so die Punkte, die wir natürlich ganz stark nach vorne bringen wollen. Auch das Thema E-Mobilität wollen wir nach vorne bringen als Kreis, indem wir mit 75% Förderung des Kreises Ladestationen in den kreislichen Gemeinden an bestimmten wichtigen Standorten, ob nun öffentlich-rechtlich oder auch private, installieren, um das Thema E-Mobilität nach vorne zu bringen. Radwege wollen wir ausbauen und so weiter. Aber eigentlich ist das Ziel ja, wo wollen wir denn hin? 2045, und das versuche ich jetzt kurz zu sagen, ohne dass ich auch weiß, wie 2045 ist. Aber ich glaube, Mobilitätsanforderungen werden sich komplett ändern. Das liegt an anderen Arbeitsbedingungen, das liegt an anderen Altersstrukturen in der gesamten Gesellschaft, weil auch ich bin dann ein bisschen älter geworden. Die Wirtschaft wird anders funktionieren. Wir haben schon gehört, das Thema Status Auto ist ein ganz anderes, ist jetzt schon ganz stark zu verschwören, jedenfalls in den städtischeren Regionen. Viele haben schon gar keinen Führerschein mehr von jungen Leuten. Also wird sich das Thema, wie gehe ich mit Fahrzeug, mit Mobilität insgesamt um, nämlich Sie haben es genannt, Shared Economy, wie teile ich mir mein Auto? Da passt auch super das Beispiel des Dörfsmobils dazu, dass das die Gemeinde so ein Fahrzeug zur Verfügung stellt. Ich will das Auto nutzen können, aber es muss mir nicht gehören. Ich will nur die Stunde oder 2 Stunden damit fahren können. Da werden wir, glaube ich, Änderungen haben. Dann natürlich die technischen Möglichkeiten werden sich komplett ändern. Das Thema Verbrennungsmotor, ob nun Benzin oder Diesel, wird sich wahrscheinlich erledigt haben. Ob es Wasserstoff oder E-Mobilität ist, werden wir sehen. Das wird sich ändern. Vielleicht können wir mit dem fliegenden Teppich, der vorhin schon mal ein Thema war, einiges erledigen. Wer weiß das? Also insofern wird sich da auch technisch eine ganze Menge Sachen geändert haben, die heute noch unvorstellbar sind. Und das Thema ist nämlich natürlich auch autonomes Fahren. Und dann die Frage fahrplangebunden. Fahren wir noch fahrplangebunden, wie wir es heute kennen? Der Bus kommt um 10.57 Uhr. Wenn ich um 10.59 Uhr komme, dumm gelaufen, in 2 Stunden fährt der nächste. Das ist unattraktiv. Da wird man sich die Frage stellen, ob das nun über ein Modell wie Sie es testen, in die Wege leiten, der Weg ist, oder eben über autonomes Fahren, über ich rufe an und in einer Stunde ist das Auto da oder womöglich noch schneller. Das sind alles Themen, die sich komplett aus meiner Sicht verändern werden im Hinblick auf Flexibilität. Und das müssen wir gemeinsam gestalten, weil, das haben Sie gesagt, das System ist enorm komplex. Wir brauchen unglaublich viele Voraussetzungen, wir haben unglaublich viele beteiligte rechtliche Vorgaben, finanzielle Fragen zu klären, technische Fragen zu klären, Buslaufzeiten und was alles daran hängt. Und deswegen, das hatten wir in der Diskussion vorhin gesagt, wir müssen jetzt damit anfangen, damit wir in 2045 da auch ankommen, wo wir mal hinwollen. Die eine Kollegin, die bei uns mitdiskutiert hat, wir müssen jetzt aus der Komfortzone rauskommen. Weil wenn wir jetzt nicht anfangen, wird es die nächsten 10 Jahre so weiterlaufen, dann werden wir weiterhin Dieselbusse kaufen, die wir dann stehen wir in 10 Jahren vor den gleichen Fragen. Also insofern kann ich jetzt eigentlich nur das den Appell aufrufen, und das ist ja Gegenstand der ganzen Diskussion hier heute, in den Vor- und den Nach-Workshops, wie gestalten wir Schleswig-Holstein in die Zukunft. Wir müssen uns jetzt auf den Weg machen, damit wir dann auch ankommen, 2045.
Vielen Dank, Herr Schröder. Achso.
Wir haben leider genau das Problem, was Sie befürchtet haben. Es ist so, Sie haben sich alle so kurz gefasst wie möglich, aber nicht wie nötig. So, Sophie, du hast eine Frage, die wir kurz mal stellen werden, bevor wir dann in die Schlussrunde einsteigen.
Genau, wir haben noch mal, glaube ich, 2 Fragen.
Noch
genau. Zeit aufwendig. Okay. Wir haben 2 Fragen und eine ist auch noch eine offene. Das ist die erste Frage jetzt hier. Was sind Ihre Ideen zur praktischen Umsetzung barrierefreier Mobilität? Da können Sie jetzt ein Wort eingeben. 3 maximal.
Sie sehen sie nicht.
Herr Schwalm, ja, wir haben da solche Schrägen, dass man mit dem Rollstuhl hochfahren kann. Das ist okay. Hm?
Das Mitnahmenetz habe ich bestellt. Genau, ich mache das hinterm Rücken.
Okay, lass uns mal hier schauen, was jetzt den einen anderen hier einfällt. Willst du schon auf die nächste aufmerksam machen, sonst würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit nochmal hier, weil wir jetzt nicht mehr viel Zeit haben. Ein bisschen Kontroverse haben.
Ach Gott.
Ja, ich glaube, was mir nicht so richtig klar ist, wir haben jetzt über verschiedene Perspektiven auf Mobilität gesprochen, aber so richtig ist das Thema Alter noch nicht so richtig griffig. Sie haben es am Anfang ein bisschen versucht zu pushen, sagen wir, komplett überall alt werden. So ein bisschen habe ich für mich herausgehört, dass Sie eigentlich alle sagen, naja, was wir jetzt über Mobilität denken, gilt eigentlich für alle Altersgruppen gleich. Aber ist das wirklich?
Nein.
Also ist das, oder ist da, würden Sie jetzt Ihr eigenes Statement nochmal ganz kurz und knackig verschärfen, wenn Sie wirklich das Thema Alter im Blick haben?
Und bevor Sie antworten, würde ich einfach bitten, die nächste Frage schon aufzurufen. Dann können Sie mal kurz überlegen, was Sie sagen. Und dann läuft schon die Frage und dann sind Sie nochmal dran.
Genau, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Hier gibt es noch eine Frage zum Quartier. Ich brauche keine Mobilität, alles kommt zu mir. Damit meinen wir einmal im realen Leben, also ich muss nochmal wohin, um eine Dienstleistung oder ein Produkt zu erhalten, oder es kommt digital zu mir nach Hause. Trifft es zu oder trifft es nicht zu?
Okay. Das baut sich jetzt weiter auf. Ja, fangt ihr einfach an, Herr Schröder.
Okay. Nicht, dass ich den Vorlauf gebraucht hätte. Politiker gehen vor, sie brauchen keinen Vorlauf, bevor sie irgendein Statement abgeben. Weil Sie das Thema aufgeworfen haben. Vielleicht, ich glaube, es unterscheidet sich von je nach Lebensalter, welchen Bedarf bzw. auch Bedürfnisse man an Mobilität hat. Bedarf ist das, klingt jetzt so ein bisschen in der Frage mit, was brauche ich an Lebensmitteln, an Dienstleistungen, also der Paketdienst, der Arzt, der vielleicht zu mir kommen muss, oder eben Amazon Fresh, die mir Lebensmittel bringen. Und wo habe ich das Bedürfnis, mobil zu sein, weil ich nochmal in den Stadtpark will, um mit dem Hund spazieren zu gehen oder mit Freunden mich zu treffen, um Kaffee zu trinken, irgendwo in einem schönen Landcafé im Wald oder so. Das, glaube ich, ist ein Unterschied. Und der andere muss noch immer zur Arbeit und der nächste sagt, zur Arbeit, das mache ich zu Hause, ich habe eine Glasfaserverbindung, das mache ich alles vom Laptop aus im Wohnzimmer. Und insofern ist das, glaube ich, wirklich ein Unterschied. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt mit 65 oder 67 dann in die eine Richtung anders als vor 65 bis 67. Insofern die Unterscheidung ja, aber das ist ein fließender Übergang. Der eine arbeitet anders als der andere, der nächste sagt, ich gehe nicht ins Café, mein Kaffee schmeckt zu Hause am besten, und der nächste sagt, ich lasse mir alles nach Hause liefern, ich finde das gut. Und ich glaube, diesen Bedarf und Bedürfnis, auch das kann man in Mobilität nochmal zusammenbinden, denn wenn der Paketdienst sowieso kommt und mir meine Lebensmittel bringt, frage ich mich natürlich, kann er nicht für mich auch was wegbringen oder mich auf dem Rückweg mit zum Markt nehmen. Also auch das muss man ja irgendwann mal denken, finde ich.
Dankeschön, Schröder. Frau Kortes?
Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, das Thema nur auf das Alter zu runterzubrechen.
Das ist aber gerade ein Riesenproblem mit dem Alter.
Nee, gar nicht.
Also das ist natürlich ein großes Problem.
Die Frage ist, für wen? Wir sind in 2045. Also was ich als Problem sehe, ist, dass eben heute, Stand heute, viele Menschen, die heute älter sind, eine Zeit lang ihres Lebens den ÖPNV nicht genutzt haben, weil Auto eine große Rolle spielte. Und jetzt auf ein System treffen, was für sie komplett neu ist. Das meinte ich vorhin, das müssen wir aufholen, da müssen wir die Leute ranführen, da müssen wir aufklären, zeigen, ausprobieren. Barrierefreiheit, wenn Sie das ansprechen, jetzt so physische Barrieren, Zugangsbarrieren, also erstmal Stufenlosigkeit und so weiter, ist gesetzlich vorgegeben. Da sind wir schon, also gerade im Bahnverkehr in Schleswig-Holstein schon recht gut, im Busverkehr ist es gesetzlich vorgegeben, müssen wir auch. Da gibt es viele Möglichkeiten. Hier war eben fahrscheinloser ÖPNV, das ist die Barriere, wie komme ich rein, wie komme ich zu meiner Fahrkarte, wie komme ich zur richtigen Fahrkarte, und der Tarif ist sowieso total schwierig und intransparent. Das ist auch eher eine Sache von Information, Menschen ranführen an das System. Das hat auch eine technische Komponente, was wir vorhin schon hatten. Da ist die heutige Generation, die heute älter ist, vielleicht ein bisschen anders davor als in 2045. Oder wir haben es ja gerade eben gelernt, da wird es noch schneller gehen, dann sind wir wahrscheinlich auch schon wieder total verwirrt, weil es nicht geht. Aber da müssen wir natürlich Schritt halten. Und wir müssen, und da gehen wir auch hin, da geht der ÖPNV auch hin, die ÖPNV-Branche geht dahin, dass man sagt, es wird irgendwann so sein wie beim Telefon, wie beim Smartphone. Sie buchen sich ein in ÖPNV, sie werden erfasst, sie steigen wieder aus, und im Hintergrund wird es für sie preisgünstigste Tickets am Ende des Monats abgerechnet. Und sie brauchen sich mit diesem ganzen Fahrscheinkauferei nicht mehr drum zu kümmern. Das ist ja das, woran jetzt schon gearbeitet wird. Also deswegen, ich sehe das gar nicht so als Altersproblem. Das Problem ist einfach eine Information, und es muss in allen Lebensbereichen irgendwie eine Rolle spielen.
Wir sind fast am Schluss, aber ist noch gescheitert.
Also ich sehe schon so, dass es spezifische Bedürfnisse einer älter werdenden Bevölkerung gibt, um die sich die Gemeinde derzeit auch gerade kümmert. Also wenn ich versuche zu analysieren, was ist das Hauptmotiv, wenn Gemeinden im Moment versuchen, insbesondere Bürgerbus oder ähnliche Modelle aufzustellen, dann nehme ich wahr, das Hauptmotiv ist, Eltern, Menschen das Weiterleben an ihren angestammten Wohnort zu ermöglichen, die nicht mehr ein eigenes Auto haben wollen, nicht mehr fahren können, wie auch immer, und das durch Schaffung zusätzlicher Angebote. Weil die Wahrheit im ländlichen Raum ist, dass der ÖPNV im größten Teil aus Schülerverkehr besteht, und der fährt erstens zu den falschen Zeiten, und zweitens möchte ich dann als 80-Jähriger gar nicht mit in den Bus sitzen zu der Zeit. So, das heißt, es geht um die Schaffung zusätzlicher ergänzender Angebote, und das glaube ich schon in vielen Fällen aufgrund dieses besonderen Bedarfs einer älter werdenden Bevölkerung, dass es dann auch andere Gruppen gibt, die da Interesse daran haben könnten, das ist richtig, aber da steht nach meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie gemeint man mit dem Fokus der Bemühungen.
Okay, mit einer Schwalm und dann Frau Kühlenden als letzte Wort.
Also ich mache ja jetzt seit April dieses Pilotprojekt auf Eiderstedt mit unserem Rufbus. Da ist gar nicht das Problem, wie kommen die rein in den Bus und so, sondern das sind zwei Probleme. Ich rufe doch den nicht an, ich weiß gar nicht, wer im anderen Apparat ist, das ist das eine, und das andere, ja, dann rufe ich da an und dann kommt ein Bus für mich alleine, das will ich doch gar nicht. Das ist Bescheidenheit. Diese Dinge muss man überwinden, und das muss man trickreich machen, und wir haben da was entdeckt. Wir machen Veranstaltungen in Landgasthöfen, die auch Schwierigkeiten haben. Die heißt, wir haben Kaffee, Kuchen, ein Schnaps und Gesang. Heißt diese Veranstaltung. Ich bin auch noch Musiker da, wir spielen alte Musik. Die sind ausgebucht 14 Tage vorher, mit 150 Leuten. Wir haben dann noch einen Trick angewendet, haben wir gesagt, okay, ist alles besetzt, aber wenn wir im Rufbus kommen, dann halten wir noch ein paar Plätze. Der Bus ist auch noch. Okay.
Das ist das, was ich noch sagen wollte. Das ist meine Karte dort am Stand. Mobilität beginnt im Kopf. Und das ist genau das, was Sie sagten. Ich denke tatsächlich, dass es notwendig ist, jetzt Barrieren, die man sich selber auch setzt, tatsächlich auch zu überwinden. Und die de facto Barrieren, da sind verschiedene Stellen ja schon dran. Und die Digitalisierung wird es helfen, auch miteinander zu verkoppeln. Aber ich meine wirklich, es braucht auch ein bisschen eine andere Haltung dazu und ein Erleben, ein Erfahren. Im wahrsten Sinne des Wortes dessen, was schon gut ist, weil es ist wirklich unheimlich viel schon im Gang, auf allen Ebenen. Und dieses Erlebnis, diese Erfahrung mitzunehmen, wird ganz hundertprozentig und gerade im ländlichen Raum dazu führen, und Sie haben schöne Beispiele und Zahlen genannt, dass sich das multipliziert und dass das auch größere Bevölkerungsgruppen erreicht, mehr als jedes Konzept und jede gesetzliche Verankerung.
Die Schermerei für Schleswig-Holstein ist bekannt. Das ist ein schönes Land hier.
Okay, bevor Sie jetzt mit den Fragen, und die drehen sich ja um die Frage, wie organisieren wir Mobilität, das ist ja die zentrale Frage mit den Unteraspekten, bevor Sie mit auf die Zukunftsinsel nehmen, haben wir noch einen Hinweis, weil wir sind heute gefragt worden, wo denn die Publikationen, die vorne als Ansichtsexemplare ausliegen, und sagen, wie die denn bestellt, bezogen werden können. Und da hat Frau Peter noch einen Hinweis, und sagen, und der steht auf...
Nein, leider nicht. Okay. Ich kann es sagen. Also die Publikation von dem Projekt ZASCH 2045 können Sie über die Internetseite von ZASCH 2045 bestellen. Bei Book on Demand, so in Printform, wie sie draußen liegen, aber auch als PDF herunterladen. Das andere Buch vom Professor Obielka finden Sie auf unserer Seite des ISÖ, das ist isoe.org, und da finden Sie den Link auch zum Ökom-Buch. Also es ist im Ökom-Buch, im Ökom-Verlag erschienen.
Danke. Okay, danke schön. Mir bleibt herzlichen Dank zu sagen, Frau Kornes, Herr Schröder, Herr Bülow, Herr Köhler, Herr Schwaller. Und wir sehen uns um Punkt 16 Uhr wieder.